zitiere jetzt einfach mal die Vorwürfe, die man in den Medien so lesen kann. Es waren wohl Kategorie Schrottimmobilien zu überhöhten Preisen.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Hallo und herzlich willkommen. Der Lehmann Hüber Talk ist wieder auf euren Ohren und das bin wie immer ich, der Sebastian, und am anderen Ende der Marc.
Hallo zusammen, schön, dass wir wieder beieinander sind und wir bringen heute auch wieder ein schönes, interessantes Thema mit.
Genau, und zwar eines, wo wir jetzt, glaube ich, in der Nachberichterstattung schon so ein bisschen hinterherhinken. Wir wollen es auch gar nicht zu sehr darauf beziehen, wir erzählen gleich, worum es geht, sondern es ist mal wieder so eine Augen auf beim Kapitalanlagenkauf Folge, bisschen appelliert an die Marktteilnehmer wie euch da draußen, den Immobilienmarkt durchaus kritisch sich anzuschauen, wenn man sich darin bewegt und Entscheidungen trifft. Und zwar, der Marc will was sagen.
Ja, es klingt, was man jetzt so mitbekommt, vieles, was man so bei Insta, TikTok oder auf anderen Plattformen sieht, wirkt ja manchmal so, als könnte man morgen ja diese Themen sofort beginnen und einsteigen, auch als
reich werden mit Immobilien von heute auf morgen.
Genau, so heißt es ja manchmal. Und wir wollen heute, glaube ich, Sebastian, einfach mal so aus unserem Erfahrungsschatz sprechen und mal ein bisschen aufklären. Jetzt nicht so reißerisch, wie jetzt manchmal ein Spot bei Instagram oder ein Post bei Instagram dargestellt wird, sondern einfach mal mit dem Wissen, was wir haben, mit der Erfahrung, die wir haben, einfach das Thema Kapitalanlage. Und ihr wisst ja, wir sind auch investiert in Immobilien. Einfach mal so ein bisschen die Augen zu öffnen und vielleicht jetzt auch gewisse Dinge mal zu hinterfragen. Und Sebastian, du hast recht, es gab ja in der letzten Zeit ein bisschen Aufruhr von einem, der sehr bekannt geworden ist in diesen Medien. Und dann auch, ich sage jetzt mal so, dass das gemachte Investment, das fertige Paket angepriesen hat. Und da gab es ja dann auch einiges an, wie soll ich sagen, Gerüchten oder auch Kritik. Ja. Aber erzähl du mal, worum es da geht. Darauf wollen wir einfach nur mal kurz eingehen. Aber das hat uns getriggert, einfach mal eine Folge zu machen, Sebastian.
Ja.
Oh, und da geht es jetzt nicht nur um den Immo-Tommy, sondern da geht es einfach darum, dass wir gesagt haben, okay, wenn das Thema ist bei euch da draußen, dann würden wir es nochmal gerne neu aufgreifen und ein paar Worte dazu verlieren.
Richtig, du hast es gesagt. Es gab ja im Sommer, ich glaube im August ist es aufgekommen, dieses Thema rund um Immo-Tommy. Das ist ein, falls ihr davon nichts mitbekommen habt, Immo-Tommy ist ein Immobilien-Influencer mit über 2 Millionen Followern auf den verschiedenen Kanälen. Und der macht eigentlich, zumindest bisher habe ich ihn, jetzt nicht laufend verfolgt, aber so der Content, der er gemacht hat, war eigentlich schon in Ordnung aus meiner Sicht. Da hat er jetzt aber wohl seine Reichweite auch dazu genutzt, Immobilien als Kapitalanlagen mit einem Partner zusammen bekannt zu machen und als Vertriebs- und ja die Stimme des Vertriebs zu agieren. Und da gab es wohl ein paar Unstimmigkeiten in dem Ablauf und in dem Gesamtpaket, was er da vertreten hat. Und zwar hat er ein rundum sorglos für Paket für Immobilieninvestoren angeboten, dass man über ihn Kapitalanlageimmobilien kaufen kann an bestimmten Standorten mit Finanzierung, mit Sanierungspaket, mit Mietsonderverwaltung und dem Ganzen drumherum. Und damit wollte er einfach diejenigen und hat auch viele Menschen erreicht, die sagen, okay, ich möchte in eine Immobilie investieren, aber damit selber keinen großen Aufwand haben, weil ich entweder keine Zeit habe oder keine Lust oder keine Ahnung. Das ist dann aufgepoppt in den Medien, weil da wohl nicht alles ganz so sauber lief. Ich zitiere jetzt einfach mal die Vorwürfe, die man in den Medien so lesen kann. Es waren wohl Kategorie Schrottimmobilien zu überhöhten Preisen, unvorteilhafte Finanzierungskonstrukte, mangelnde Aufklärung und sehr hohe Provisionen, sodass man davon ausgehen kann, das ist alles ein laufendes Verfahren jetzt, dass wir da im Bereich der Sittenwidrigkeit und des Wuchers unterwegs sind. Und deswegen wollen wir einfach euch mal ein bisschen die Augen öffnen. Wie funktionieren diese Maßnahmen, diese Vertriebswege, um was für Immobilien geht es da? Kann man sowas kaufen oder pauschal nicht? Wo muss man genau hingucken? Und dazu soll eigentlich die heutige Folge mal dienen.
Einfach so eine kleine Aufklärung und unterstütze, Sebastian, weil es gibt ja viele, die wir auch persönlich treffen, die wirklich Interesse haben, mit dem Thema Immobilien sich ein Standbein aufzubauen, vielleicht zu anderen Investitionen hinzuzufügen. Und eins ist klar, man muss es so ein bisschen zur Chefsache machen und sich wirklich erkundigen. Ja, und man muss sich schlau machen und man muss, es kann nicht sein, dass du es einfach jemandem überlässt, weil du bist, du unterschreibst selbst, ja, du gehst mit deinem Geld rein, du gehst mit geliehenem Geld rein, du wirst mit dem Mieter später zu tun haben, du wirst mit Dingen zu tun haben, die wirklich dich selbst benötigen, ja.
Ja, vor allem betrifft es deinen eigenen Geldbeutel.
Richtig.
Und da sollte man dann, wenn es halt um sechsstellige Summen geht, dann durchaus selber mal hinschauen. Also ja. wir dröseln das jetzt mal so ein bisschen auf. Was ist denn so dieses Konzept der Vertriebsimmobilien? Das ist eigentlich so eine eigene Kategorie auf dem Immobilienmarkt, weil da schaut man jetzt nicht unbedingt selber auf dem Immobilienportal oder sowas und sucht sich handverlesen eine Immobilie raus, die man kaufen möchte, sondern das geht eben sehr oft über Strukturvertriebe. Das heißt, das sind oft ja, Vertriebssysteme, die speziell wirklich nur darauf konzipiert sind, solche Produkte anzubieten. Das sind oft auch Vermögensverwalter oder Vermögensberater. Das sind oft Versicherungsvermittler, die sowas mit ins Portfolio aufnehmen und dann eben den eigenen Kundenstamm anzapfen und denen solche Immobilien anbieten. So, jetzt kommen wir auch gleich mal zu dem Punkt. Wir wollen das hier in der heutigen Folge gar nicht in die zwielichtige Ecke schieben, sondern in der Regel sind das seriöse Anbieter mit vernünftigen Produkten, die man kaufen kann. Die Frage, auf die wir heute eigentlich eher eingehen wollen, ist das immer für euch das richtige und beste Produkt, die richtige Immobilie und der richtige Weg, sowas zu kaufen? Und das ist so der Fokus der Folge.
Ja, wir ziehen auch mal den Vorhang zur Seite, Sebastian, um einfach mal hinter den Vorhang zu gucken, hinter die Bühne zu gucken, was laufen da für Provisionen über den Tisch? Was steckt denn alles in dem Kaufpreis dieser Immobilie drin? Warum ist diese Immobilie denn, ich sage es mal, auf dem Blatt Papier so attraktiv, aber dann im wirklichen Leben doch nicht? Und was heißt Vorsteuer und Nachsteuer? Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die man dazu wissen muss. Vieles, was angeboten wird, auch von einem, ich sage jetzt mal, sicherlich motivierten Vertriebler, der da arbeitet für gewisse Gesellschaften. Es hört sich natürlich alles immer gut an, aber wie immer im Leben, man muss lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und da wollen wir heute ein bisschen Hilfestellung geben.
Also fangen wir mal an mit dem Produkt. Um was geht's da eigentlich? Das sind halt in der Regel dann jetzt nicht Einzelwohnungen, die von Tante Erna verkauft werden sollen, sondern da geht es um Aufteilerprojekte meistens. Das heißt, es kauft ein Investor einen ganzen Wohnblock, ein Mehrfamilienhaus, ein Wohngeschäftshaus, was auch immer, und teilt dies in einzelne Wohneinheiten auf. Teilweise sind die Wohnungen vermietet, teilweise leerstehend, müssen oft renoviert werden, das gesamte Gebäude muss instand gesetzt werden und dann wird halt aus einem Mehrfamilienhaus dadurch ganz viele einzelne Wohnungen. Und die werden eben sehr gerne über solche Vertriebe dann an Kapitalanleger verkauft. Also in der Regel halt an Privatpersonen, die mehr oder weniger Ahnung haben. Da wird dann sehr oft geworben mit verschiedenen Slogans wie nur 150 Euro im Monat Zuzahlung und schon bist du Immobilieneigentümer, oder es geht darum, mit ganz wenig oder sogar ohne Eigenkapital Immobilieneigentümer werden. Und bei solchen Schlagworten, wir kommen gleich auf noch ein paar mehr, erkennen oder daran erkennt man in der Regel dann solche Produkte. Der Marc hat auch das Thema Provisionen angesprochen. Die sind oft auch nicht sehr transparent. Also wir können aus eigener Erfahrung sagen, im Normalfall, im seriösen Fall der Abwicklung liegen wir da so bei 6-8%, die der Vermittler bekommt. Für den Käufer ist es dann meistens provisionsfrei. Jetzt hier eben auch wieder ein Alarmsignal beim Thema Immotommy. Es gibt jetzt nicht die ganz klaren Zahlen, aber gemunkelt wird so, dass er im Bereich von 30% Provision für seine Spots als Vermittler bekommen hat. Und das ist dann natürlich schon fernab von dem Realistischen, weil da wissen wir nämlich auch ganz genau, wo die Marge und der Preis drinsteckt oder wie viel Geld vom Kaufpreis vom Käufer dann an den Vermittler geht.
Für dich als Käufer ist natürlich in diesem Strukturvertrieb, in diesen Aufteilerobjekten die Wohnung provisionsfrei. Damit wird ja dann auch geworben. Ne? Also es klingt natürlich sexy, ja, und 150 Euro im Monat, voll finanzierbar und keine Provision. Das lockt erstmal jeden an und man muss gucken, was wirklich hinterm Vorhang steht und dann aber mit den richtigen Fragen.
Genau, und wenn der Vorhang nämlich zu bleibt, kauft man nämlich ein Gesamtpaket. Ja. Das wird einem angeboten zu einem Gesamtpreis. Und damit ist halt völlig intransparent, wie viel ist davon der Kaufpreis der Wohnung, wie viel ist die Sanierung der Wohnung, wie viel geht an den Finanzierungsvermittler, wie viel geht an den Vertriebler, Makler, wer oder Handelsvertreter, wer auch immer es euch anbietet. Und das ist dann natürlich schon mal ganz schwierig, weil das muss man verstehen. Man muss wissen als Käufer, wer kriegt davon wie viel. Es gibt durchaus auch Kaufverträge, wo das aufgeschlüsselt ist. Da sitzt du dann aber schon beim Notar. Das war jetzt auch ein Vorwurf, den man eben in dem Fall Immotommy gelesen hat, dass erst viel zu spät, bei der letzten Möglichkeit, wo man es dann offenlegen muss, das offengelegt wurde. Aber wenn man schon mal beim Notar sitzt, dann haben die wenigsten den Mut, das Konstrukt nochmal zu hinterfragen und die eigene Entscheidung.
Ja. Und Sebastian, was wir ja auch wissen aus der Vergangenheit und auch aus dem Heute ist, jeder berechnet Renditen anders und die verkaufen wollen, rechnen die Renditen ganz besonders schön.
Ja.
Und ein Banker rechnet sie anders, dein Finanzierer rechnet sie anders und also vielleicht sagst du auch dazu nochmal was, weil da haben wir auch schon viel erlebt, ne? Weil wenn von Rendite gesprochen wird, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze.
Ja, wir haben da mal eine Folge relativ am Anfang gemacht. Ich weiß es nicht genau, die Nummer, aber da haben wir mal den Unterschied gemacht, ganz grundlegend zwischen Brutto- und Nettorendite. Also Bruttorendite einfach Mieteinnahme durch Kaufpreis. Nettorendite berücksichtigt dann noch die Kaufnebenkosten als höheren Anschaffungskostenbetrag und zieht die Verwaltungs- und Instandhaltungskosten von den Mieteinnahmen ab. Dann kommt man nämlich schon mal auf eine deutlich realistischere. Dann haben wir aber auch noch etwas, was natürlich ihr auch in eure persönliche Gesamtrendite mit einrechnen müsst. Das sind die Finanzierungskosten und auch den steuerlichen Effekt, wenn man es dann wirklich aufs Letzte einrechnen will. Und das ist eben auch wieder ein Vorwurf an viele Strukturvertriebe, die nämlich schon mal das Thema Steuereffekt in die versprochene Rendite oder in den versprochenen monatlichen Zuzahlungsbetrag mit reinrechnen. Und das ist natürlich schwierig, weil jeder hat einen anderen Steuersatz. Natürlich spricht man mit solchen Produkten eher jetzt die Gutverdiener an, wo man von 42-45% Steuerbelastung ausgehen kann. Aber das von vornherein schon mal in die Werbung mit reinzustecken, ist natürlich ein Unding.
Mir hat mal jemand gesagt, Sebastian, dass der Steuereffekt bei einer Kapitalanlage immer das Add-on sein sollte und niemals abhängig machen sollte von der Entscheidung des Kaufs oder von der Kalkulation, kann ich es kaufen oder nicht.
Ich glaube, das war ich, der dir das gesagt hat.
Ah, genau. Nein, wir haben das Thema schon mal gehabt, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, ja, das stimmt auch, ne? Weil es gibt ja nun, ob jetzt mit Sonder-AFA für einen sanierten Altbau, für eine zukünftige Sanierung eines Altbaus, etc., etc., hohe Abschreibungsraten, die natürlich sich auf dem Blatt Papier ganz toll rechnen lassen und das funktioniert auch. Ja? Also ich will nicht sagen, schlimm, sondern es geht ja nur ums Bewusstsein, dass man weiß, was man kauft und dass man schon auch immer darauf achten muss, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und dann haben wir noch das Thema, Sebastian, dass vom Timing her eine Zusage für eine Sonder-AFA-Sanierung auch mal dauern kann.
Ja? Du hast gerade noch zwei wichtige Punkte angesprochen. Einmal das Thema Abschreibung im Allgemeinen, weil oft werden vom Projektentwickler, der dieses Projekt aufsetzt und an euch abverkauft, dann auch schon sogenannte Restnutzungsdauergutachten gemacht. Das heißt, die AFA wird verkürzt. Das heißt, er kann nochmal mit höheren Abschreibungssätzen werben. Dasselbe oder ja, nicht dasselbe, aber ähnliche Denkweise, auch wenn es um das Thema Denkmalschutzimmobilien geht. Auch die werden sehr gerne in solchen Vertriebskonzepten vermarktet. Sehr oft, auch das ist ein Warnsignal, dann in strukturschwachen Regionen, wo mit theoretischen Mieteinnahmen geworben wird, die man dann nach einer Sanierung bekommt, die dann oftmals doppelt so hoch liegen wie das, was dort durchschnittlich am Markt ist. Ja, man kriegt mit einer komplett sanierten, denkmalgeschützten Altbauwohnung natürlich mehr Miete als die durchschnittliche Marktmiete, aber auch da vorsichtig sein bei den Versprechungen, wie realistisch ist das, kommen wir aber gleich noch drauf. Ein Punkt, den ich jetzt noch ergänzen wollte bei der Problematik, dass in diesen mitverkauften Finanzierungskonstrukten werden oft Vollfinanzierungen oder auch Bausparverträge euch mitverkauft. Das merkt ihr aber auch dann oft erst zu spät. Und diese Produkte stecken da drin, weil das nämlich für den beteiligten Finanzierungsvermittler oder Banker sehr interessant ist, weil er darauf höhere Provisionen bekommt.
Ja, stimmt, Sebastian. Und ja, man ist auch schnell überfordert mit dem Konstrukt, was gebaut wird. Ja, also man muss dann wirklich, also was kann man denn machen? Ja, ihr wollt ja auch eine Hilfestellung haben. Nehmt euch jemanden zur Seite, der sich damit auskennt und vielleicht schon Immobilien gekauft, verkauft hat oder damit zu tun hat. Nehmt euren Berater mit zu solchen Gesprächen. Warum nicht? Ja, erkundigt euch selbst. Und zwar, man kann ganz einfach in strukturschwachen Regionen über die üblichen Portale mal die Mietangebote prüfen. Ja? Da sind dann vielleicht auch mal denkmalgeschützte, sanierte Objekte dabei. Also auch bitte mal selber gucken und selber prüfen und sich nicht nur darauf verlassen, was einem gesagt wird, weil, ja.
So einen kleinen Leitfaden geben wir euch gleich am Ende der Folge dann
auch noch an die Hand.
Ich habe jetzt mal, um es ein bisschen greifbarer zu machen, rausgesucht ein echtes Beispiel von einem großen Strukturvertrieb. Wir nennen jetzt keine Namen und auch keine genauen Ortschaften, aber dass wir es einfach mal so ein bisschen mit Zahlen unterlegen. Und zwar wird dort eine sanierte Bestandsimmobilie angeboten, also ein 70er-Jahre-Wohnblock, der 2001 mal umfassend saniert wurde, also auch jetzt nicht ganz neu, sondern vor 23, 24 Jahren in einem kleinen Dorf, 20 Kilometer außerhalb von Leipzig. Ja, man kann sagen, es ist noch Speckgürtel von Leipzig, aber es ist eben halt auch nicht Leipzig, sondern 20 Kilometer, also eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Und zwar wird dort angeboten in diesem 70er-Jahre-Wohnblock mehrere vermietete Wohnungen zum Kaufpreis von durchschnittlich 2.300 Euro pro Quadratmeter bei einer Mieteinnahme im Bestand von ca. 5,50 Euro. Daraus ergibt sich eine Bruttorendite von 3%. Wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema, wie sind Renditen, die marktüblichen Renditen deutschlandweit verteilt. Und da haben wir schon gesagt, und daran hat sich auch nicht viel geändert, dass so in den A-Lagen wie München, Stuttgart, Hamburg etc. die Bruttorendite ziemlich genau bei 3% liegt. Und hier kriegt ihr was angeboten in einem Kaff außerhalb von Leipzig in einem 70er-Jahre-Wohnblock für diese Rendite. Also da schon mal sehr vorsichtig sein. Die Marktrenditen in diesem Dorf oder in dieser Entfernung von Leipzig müssen mal bei circa mindestens 5-6% brutto liegen. Das ist so das, was man, wir nennen es immer On-Market, findet. Also wenn du in die Portale schaust und dort eine normale Wohnung von einem Makler, von einer Privatperson kaufst und die neu vermietest, dann kriegst du allein schon 5-6% Rendite. Also schon mal fast das Doppelte von dem, was ihr in diesem Vertriebsprodukt bekommt.
Was kosten diese Immobilien dann, die angeboten werden, Sebastian?
Ja, die fangen absolut dann so bei 100.000 bis 120.000 Euro an. Damit wird auch sehr gerne geworben, dass man da mit kleinen Tickets einsteigen kann und Immobilienanleger werden kann. Aber was man halt dafür bekommt und dass die Immobilie dann halt unter Umständen, ich bin immer sehr vorsichtig, unter Umständen dann vielleicht eher nur 60.000, 70.000 Euro wert sein sollte, damit es zusammenpasst, ist halt nochmal die andere Frage. Denn auch das könnt ihr nämlich schauen. Wenn jetzt die Wohnung in diesem Konstrukt für 2.300 Euro pro Quadratmeter angeboten wird, schaut doch einfach mal auf Immobilien-Scout oder was man auch immer ganz gut hernehmen kann, ist der Homeday-Preisatlas. Einfach mal danach googeln. Keine Werbung für Homeday, aber ich finde es ein ganz gutes Tool, um mal deutschlandweit eine Übersicht über durchschnittliche Kaufpreise zu kriegen. Da liegen die bei 1.500 bis 1.700 Euro pro Quadratmeter. Also da zahlt ihr also unabhängig von der Mieteinnahme schon mal ungefähr ein Drittel zu viel für das Produkt. Und wenn ihr für 1.500 bis 1.700 Euro eine leere Wohnung kauft, da vielleicht noch ein bisschen renoviert und die dann dort für 8 Euro den Quadratmeter vermietet, dann seid ihr nämlich mal ganz schnell bei der Marktrendite und habt das selber euch auf die Beine gestellt. Wir kommen dann gleich jetzt auch noch im Leitfaden dazu, wie man es eben besser macht und sowas angeht.
Schönes Beispiel, Sebastian. Also sehr, sehr anschaulich auch und irre, was du da augenscheinlich Interessantes angeboten bekommst, aber wenn man genauer hinguckt,
lohnt sich. Und ich habe auch nicht lange danach suchen müssen. Also okay. Man kann einfach googeln, Kapitalanlage kaufen, Deutschland oder wie auch immer, dann findet man sowas sehr schnell. Also es gibt jetzt halt so ein paar Warnsignale. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten, wir haben es schon erwähnt. Also wenn ihr in einer strukturschwachen Region rund um Leipzig ist jetzt nicht vielleicht die klassisch strukturschwache Region, aber da gibt es auch noch ganz andere Beispiele, noch weiter weg von größeren Städten, wo auch mit 3, 3,5 oder 4% Rendite geworben wird. Das ist halt sehr oft auch in Ostdeutschland. Da finden sich einfach viele solche Projekte. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg ist da sehr beliebt, dass da einfach solche Wohnblöcke aufgekauft wurden und dann in Einzeleigentum umgewandelt werden. Ich sage es mal ganz offen, unter 6% solltet ihr da gar nichts kaufen. Besser geht es eigentlich Richtung 8%. Denn nochmal, wir reden hier über Bruttorendite, was dann nach Kosten und nach Finanzierung und nach Steuern, gut, Steuern ist hier wahrscheinlich eher ein positiver Effekt, aber nach allen Kosten und nach Finanzierung rauskommt, muss halt auch noch sich am Ende lohnen und zur Marktsituation passen.
Genau, ja, und Sebastian, was anderes, aber was anderes, es geht ja auch irgendwann mal um den Wiederverkauf, Sebastian.
Guter Punkt.
Mal ganz unabhängig von der Rendite ist die Lage ja auch immer entscheidend oder das Entscheidendste für eine Immobilie. Und gerade bei einer Kapitalanlage, der Mieter hat heute Ansprüche, Nähe an die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln etc. etc. Also wir wissen ja beide nun gut genug, was Lage bedeutet. Ich wundere mich manchmal, dass bei solchen Projekten das Thema Lage auch ziemlich schön geredet wird.
Mhm. Ja, genau. Also da wird dann auch gerne mal gesagt, in einer Stunde mit dem Zug sind Sie in Dresden. Boah, aber eine Stunde außerhalb mit dem Zug von Dresden, das ist halt Pampa. Aber da wird sich halt echt noch so rangehangelt, wie nah man denn irgendwo noch an der nächsten größeren Stadt ist. Und so viel Homeoffice und Infrastruktur und alles Mögliche gibt es jetzt gerade in Ostdeutschland auf dem Land jetzt auch noch nicht. Also Standort ist ein Warnsignal, die versprochene Rendite ist ein Warnsignal. Denkmalschutzabschreibungen, ja, Denkmalschutz kann ein interessantes Investitionsmodell sein. Das muss aber euer Steuerberater euch ganz klar auch empfehlen. Denn wenn der ganze Steuereffekt schon in einem überteuerten Kaufpreis vorab verrechnet ist, dann bringt euch das gar nichts. Dann immer, wenn sowas steht, nur 150 Euro oder was immer, 100, 200 Euro Zuzahlung pro Monat oder Immobilie kaufen ohne Eigenkapital oder Steuereffekte, ich habe es schon gesagt, schon vornherein in eine Beispielkalkulation eingerechnet sind, dann einfach
oder Augen oder auf. Sebastian, damals, weiß ich schon, Anfang der 90er nach dem Mauerfall, zahlen Sie nur erstmal 10 Jahre Zinsen und die Tilgung setzen Sie erstmal aus und damit machen Sie dann später einen riesigen Gewinn, weil die Immobilien werden sich im Wert total entwickeln. Ist ja auch total in die Hosen gegangen.
Ja, klassisches Beispiel. Meine Eltern haben sowas gemacht und das hat so lange sich selbst getragen, wie mein Vater gut verdient hat. Und als das Einkommen dann unverschuldet weggebrochen ist, war kein Steuereffekt mehr drin und plötzlich war das ganze Thema ein sauberes Minusgeschäft.
Ja, man muss aufpassen, das stimmt.
Genau. Ein Signal auch noch, Betreibermodelle.
Oh, interessant.
Erklären wir kurz. Ihr kauft also keine Wohnung, die jetzt klassisch im Wohnungsmarkt an einen einzelnen Mieter vermietet wird, sondern da geht es zum Beispiel um betreutes Wohnen, Pflegeheime, Studentenwohnheime, Hotels, all solche Sachen, wo quasi das Gebäude einem bestimmten Zweck zugewiesen ist, architektonisch darauf ausgerichtet ist und es einen Hauptmieter gibt, nämlich den Betreiber, der dieses Objekt am Betrieb hält und dafür sorgt, dass es am Ende Mieteinnahmen gibt. es ist dann nicht so, dass eure Mieteinnahme für das Hotelzimmer, das Pflegezimmer, das Studentenapartmentzimmer, ihr bekommt je nach Auslastung, ob da jetzt gerade jemand drin wohnt, sondern ihr kriegt euren Anteil an der Gesamtmiete für das Gesamtheim. Da kann man sagen, okay, ich habe weniger Risiko, weil erstmal das über die gesamte Laufzeit gestreckt ist. Meistens hat man dann auch Pachtverträge von 10, 15, 20 Jahren, Verlängerungsoptionen. Das klingt schon erstmal ganz gut. Nur habt ihr ein massives Problem, wenn nämlich der Betreiber, der da drauf sitzt, pleite geht. Und oder, da gibt es zunehmend Beispiele dafür.
Oder es zum Beispiel nicht festgelegt ist im Notarvertrag, Kaufvertrag, dass es hier einen Plan B gibt oder der Investor selbst einspringt, wenn der Betreiber ausfällt, weil er eine eigene Betreibergesellschaft hat. Also wir arbeiten ja auch, Sebastian, mit Immobilien zusammen im Pflegebereich. Hier ist bei den Anbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, tatsächlich ein Plan B vorhanden. Das heißt, der Investor ist so groß, die bauen diese Pflegeheime selbst, die bauen alte Pflegeheime um und haben aber eine eigene Betreibergesellschaft. Falls mal jemand, wie sie alle heißen, unter anderem Caritas etc., halt mit ihren 20 Jahren Betreibermodell, Betreibervertrag, plus 5 und 5 Jahre, 30 dürfen sie nicht mehr, 20, 5 plus 5 ist noch erlaubt. Das heißt also, da ist man schon mit langfristigen Verträgen drin, aber es kann immer mal was passieren. Und Sebastian, du hast mir vorhin erzählt, es ist tatsächlich einer hops gegangen und dann hast du natürlich echt ein Problem, weil dann haben nicht nur die Leute, die dort gepflegt werden, ein Problem, sondern du auch mit deiner Miete, mit deiner Mieteinnahme, weil die fällt dann aus.
Genau, also auch da immer dahinter gucken, wer ist der Betreiber, in welcher Branche bewege ich mich. Hotel finde ich da jetzt mal das Kritischste eigentlich von all denen.
Pflege ist super.
Pflege wird halt vom Staat noch unterstützt. Also da wird jetzt nie etwas komplett ausfallen. Es kann trotzdem mal in Schieflage kommen. Aber Hotel ist halt ein komplett freier Markt. Und wenn der Hotelier pleite ist, bis ein neuer Hotelier gefunden ist, gibt es halt einfach 0 Euro und ihr hockt auf totem Kapital. Also deswegen da ganz besonders gut aufpassen.
Wir haben in der Vergangenheit, Sebastian, ja oft aus dem Allgäu, Füssener Raum, das Thema gehabt. Ne? Wir haben schon ein paar Objekte auf dem Tisch gehabt, die wir dann mit dem Kollegen vor Ort vermarktet haben. Aber da haben wir auch festgestellt miteinander, dass der Verkauf solcher Apartments im Hotel äußerst schwierig ist und wirklich nur über den Preis passiert. Also kauft dann meistens einen Miteigentümer, und dieser Miteigentümer, weil du extern keinen findest, der mehr in sowas investiert, das Haus ist aus den 70ern oder 80er Jahren, das hat sich gedreht, es wird ja auch damit geworben, dass du es selbst nutzen kannst manchmal und so für ein paar Wochen, aber hier ist es dann so, dass wir es noch nie erlebt haben, dass das ein einfacher Verkauf war und meistens für ein Apfel und ein Ei einer der großen Aufkäufer dieser Apartments oder der Eigentümer selbst für ein Schnäppchen wieder zurückkauft. Also ich habe es hier erlebt, dass der Betreiber oftmals selbst die Apartments zurückkauft, aber für einen Preis, der sich gewaschen hat. Also das war dann nie ein Happy End für die Eigentümer.
Also das kleine Exkurs zum Thema Betreibermodelle. Deswegen, wenn ihr in solche Kapitalanlagen investiert, sucht euch immer Wohnungen für Einzeleigentümer, die jetzt nicht an einem Betreiber hängen. Denn dann könnt ihr auch am Ende erstens euch selber eines Tages drum kümmern und wenn es mal verkauft werden soll, habt ihr halt dann doch noch, je nach Lage, einen relativ großen Markt. Also nochmal kurzer Einsprung, bevor wir jetzt zu einem Leitfaden kommen. Man kann solche Vertriebsimmobilien guten Gewissens kaufen. In der Regel sind das professionelle und seriöse Anbieter. Wir wollen ja hier gar keine Branche kaputt oder schlecht reden. Man hat damit wenig Arbeit. Es ist also speziell für diejenigen von euch, die sagen, mir ist jetzt die maximale Rendite nicht so wichtig. Ich will eine Immobilie kaufen. Mir ist es wichtig, dass ich mich nicht um nichts kümmern muss. Man kann das machen und es ist sogar besser, als gar keine Immobilie zu kaufen, wenn man vom richtigen Anbieter kauft. Man zahlt aber halt einfach für den Service, den man mitkauft. Und deswegen jetzt mal so ein bisschen der Leitfaden, worauf solltet ihr von vornherein schauen, wenn ihr mit sowas liebäugelt? Das fängt mal an bei der genauen Lage der Wohnung. Schaut euch den Standort an. Schaut euch die Preise an diesem Standort an. Schaut euch die Vermietungschancen an und so weiter. Also gerade das Thema Vermietung, das sage ich jetzt noch kurz. Ihr könnt bei Immobilien-Scout reingehen und mal schauen, einfach suchen in einer Stadt oder in einem Umkreis, wie viele Mietwohnungen sind da inseriert. Ich sage es jetzt mal zum Vergleich. In München sind aktuell 1438 Mietwohnungen online. Das ist weniger als eine Wohnung je 1000 Einwohner. Wenn ihr jetzt was in Magdeburg angeboten bekommt, sind es schon 5 Wohnungen je 1000 Einwohner, die auf dem Markt sind. Und Extrembeispiel, was ich jetzt gestern Abend noch gefunden habe, in Chemnitz sind insgesamt doppelt so viele Mietwohnungen inseriert wie in ganz München. Das entspricht 12 Wohnungen je 1000 Einwohner. Und selbst wenn ihr jetzt in diesem Betreibermodell oder auch in diesem Vertriebsmodell ohne Betreiber eine vermietete Wohnung kauft, wenn der Mieter mal auszieht, könnt ihr je nach Standort Probleme haben.
Es gibt eine Vermietungsgarantie von manchen Anbietern. Da muss man auch genau hingucken. Da hast du für 12 Monate Ruhe, wenn das fertig gebaut ist und vermietet wird. Aber danach, bei dem nächsten Auszug, stehst halt dann da oder bezahlst für viel Geld eine Verwaltung, die für dich vermietet, die auch deine Rendite schmälert.
Es gibt auch Modelle mit Mietpool, ja, auch über mehr als 12 Monate. Das kann auch sein, dass man sagt, man kriegt vom Verwalter garantiert, über 10 Jahre eine Miete zu bekommen. Nur macht dann natürlich der Verwalter oder der Anbieter des Mietpools selber so große Sicherheitsabschläge, dass für euch unterm Strich noch viel weniger garantierte Miete übrig bleibt, als wenn ihr das Risiko selber
einbringt. Du kriegst nicht die volle Miete, sondern der Risikoabschlag bleibt natürlich bei demjenigen, der es verwaltet und das Risiko übernimmt. Und das sind dann schon mal bei einer möglichen Miete von 600 Euro, kann sein, dass du nur 400 rauskriegst jeden Monat. Ja? Nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Ja, der Sebastian hat völlig recht. Es ist gut, sich damit zu beschäftigen und überhaupt mit dem Thema Immobilien anzufangen, aber man muss halt einfach die richtigen Fragen stellen. Und als Leitfaden jetzt auch ist der Zustand der Wohnung natürlich wichtig. Ja, wie ist die Wohnung benannt? Muss saniert werden? Müssen die Bäder gemacht werden? Die Böden raus? Wie sieht es energetisch aus? Ja, kommt was auf mich zu in den nächsten Jahren? Oder ist die Wohnung soweit clean, sodass ich die nächsten 20 Jahre keine Probleme haben werde?
Das war nämlich auch ein Thema bei den Immo-Tommy-Immobilien, was man im Nachhinein gehört hat. Die Leute wussten überhaupt nicht, welchen Zustand die konkrete Wohnung hat, die sie da gerade kaufen. Da wurde mit irgendeinem durchschnittlich ordentlichen Renovierungsstand geworben, aber da waren halt manche Wohnungen in sehr gutem Zustand und andere halt nicht. Und es hat niemand drauf geschaut, wie ist denn die Wohnung, für die ich jetzt zum Notar gehe.
Also neben der Lage der Wohnung und dem Zustand der Wohnung ist auch noch wichtig, dass ihr Transparenz bekommt zu den einzelnen Preisbausteinen des Wohnungsangebots von jemandem, der euch sowas vermitteln möchte. Also was kostet die Wohnung, was kostet die Sanierung, wie sieht das Finanzierungskonstrukt aus, wie sieht es mit den laufenden Kosten für die Mietverwaltung aus. Und man darf auch ruhig mal seinem Makler oder seinem Vertriebler fragen, was bleibt denn bei dir hängen? Manche antworten, die Chance steht bei 50-50, dass die Antwort ehrlich ist.
So. Irgendwann wird es sowieso offengelegt werden müssen, ja, aber genau. Lieber bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft.
Genau, weil vielleicht kann man da einfach auch nochmal ein besseres Gefühl dafür bekommen. Was auch wichtig ist, ist, dass die Wohnung im marktüblichen Preisniveau liegt. Das heißt also, vergleicht da bitte, die Portale kennt ihr. Und es ist ein leichtes, sich einfach darüber mal ein Bild zu machen, zumindest was die Angebotspreise betrifft. Also hier vergleicht ihr ja Angebotspreis mit Angebot. Und dasselbe gilt auch für die realistische Miete. Also der nächste Punkt, der wichtig ist, schaut euch die Mieten an. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und lasst euch hier nicht irgendwas vom Himmel erzählen, sondern bleibt realistisch, prüft es lieber selber nach. Und was Sebastian ja hervorragend jetzt wieder analysiert hat mit seinen Zahlen, ich liebe ihn dafür, die Vermietungssicherheit hat natürlich durchaus was damit zu tun, in welcher Stadt du kaufst und wie dann die Vermietungsquoten sind. Und manchmal werden einem ja ganz tolle wirtschaftliche Punkte erzählt, dass die und die Firmen jetzt da und da ein Werk eröffnen. Aber der Immobilienkauf hat schon auch was ganz oft mit Sicherheiten zu tun. Und deswegen kauft lieber, schwenkt nochmal um, achtet auf diese Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe und der Sebastian, um einfach sicher zu gehen, dass ihr das Bessere kauft, anstatt das mit der größten Rendite, sondern kauft die richtige Immobilie.
Thema Magdeburg war ja ein ganz großes jetzt in den letzten Jahren, wo viele ihre Immobilien angepriesen haben mit, hier baut Intel sein neues großes Werk, es werden tausende Leute nach Magdeburg ziehen und das wird die ganze Stadt aufgewertet. Gut, Pustekuchen, das Intel-Werk wird nicht gebaut, zumindest vorerst nicht. Und ich glaube, da hat es auch einige, ja, jetzt kalt erwischt, die darauf ihre Hoffnung aufgebaut haben. Aber das Thema realistische Miete hast du auch noch angesprochen. Auch da konkretes Beispiel. In Zwickau und Chemnitz gibt es auch relativ viele Vertriebsimmobilien im Bereich Denkmalschutz, Kernsanierung. Wie gesagt, es wird mit steuerlichen Themen geworben, aber eben auch mit einer Miete, die dann angeblich nach Fertigstellung bei ungefähr 15 Euro den Quadratmeter liegen soll. Das durchschnittliche Mietniveau über alle Wohnungen in Chemnitz und Zwickau liegt so bei 5 bis 7 Euro den Quadratmeter. Im Neubau vielleicht auch mal 9 oder 10. Was ich aber für eine sehr mutige Prognose halte, ist, dass jemand nochmal 50% über Neubaumiete zahlt für einen denkmalgeschützten Altbau. Und deswegen auch da immer schauen, was ist denn wirklich, wenn diese Vorhersage nicht eintrifft, mit welcher Miete kann ich denn rechnen? Denn wenn ihr nämlich dann mal die Rendite durchrechnet mit konservativ 10 Euro für so eine Wohnung, dann verhagelt es euch die ganze Rechnung.
Ja, ist gut.
So, wie kann man es besser machen, Marc?
Also, wie ich heute schon öfter gesagt habe, ihr müsst es zur Chefsache machen und selbst mitschauen. Also, bei wenig eigenem Zeitaufwand einfach das Thema selbst mal angehen. Die Schritte könnt ihr auch alle nach und nach prüfen. Schaut euch den Standort an. Ne? Sebastian zum Beispiel schaut sich in Süddeutschland wirklich die größeren Städte an, wenn er was kauft. Guckt sich dort um, wie liegen die Preise, wie entwickelt sich in Passau, in Augsburg oder in Ulm, Ingolstadt etc., Deggendorf. Ja, also man kann wirklich mal für seinen Bereich umschauen, wie sieht der Markt aus, Mietmarkt und Kaufmarkt. Beides mal angucken, das ist schnell passiert. Und dank der Portale habt ihr zumindest im Angebotsbereich schnell eine Analyse fertig.
Ja, oder auch selber mal hinfahren. Also wenn ihr jetzt sagt, ich hätte Lust, in Chemnitz eine Kapitalanlage zu kaufen, man kann das machen. Das funktioniert für ganz viele Leute. Nur sollte man das halt nicht machen, wenn man in seinem Leben noch nie in Chemnitz war. Und dann auch nicht nur mal schnell am Dorfplatz Mittag essen, sondern wirklich sich die einzelnen Standorte anschauen, sich mal ein verlängertes Wochenende in einer Stadt raussuchen oder mehrere Städte in der Region abklappern, hinfahren und sich in den Markt reinarbeiten. Weil oft ist es so, das weiß ich so von meinen Investorenkollegen, jede einzelne Straße hat teilweise schon sein eigenes Klientel. Und wenn es eine ganz lange Straße ist, kann es sogar sein, dass bestimmte Hausnummern ein bestimmtes Klientel haben. Und du willst nicht etwas Schönes kaufen in einem oder eine Wohnung schön machen in einem Stadtteil, wo du dann nur zwielichtiges Klientel als Mieter anziehst. Also das ist super filigran, gerade an solchen Standorten. In München ist das jetzt nicht so das Thema. Klar, man kann sagen, die Schleißheimer Straße Nummer 1 hat ein anderes Klientel als die Schleißheimer Straße 450. Aber auch da, man findet in ganz München im Stadtgebiet auch in den durchschnittlichen Lagen gutes Mieterklientel.
Gutes Beispiel ist, Ballernstraße ist nicht gleich Ballernstraße. Ja?
Genau,
richtig. Und dann hast du bei der Milbertshofener Straße genau dasselbe Thema. Ja? Hm. Und ich war ja mal in Landsberg am Lech, habe den Ort noch nicht gut gekannt, wollte dort kaufen, habe mir dort Neubauprojekte angeschaut, jetzt weniger für Rendite. Also Rendite war jetzt nicht der Fokus, sondern eher, du weißt ja, für mich muss es auch schön sein. Ja. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass Landsberg am Lech wirklich, das Angebot ist klein, es ist aber eine sehr lebenswerte Stadt. Und du hast dort Altbau, Neubau, alles und neu erschlossene Wohngebiete direkt am Lech. Und das ist wirklich interessant, sich vor Ort mal Zeit zu nehmen. Ein Tag reicht, um einfach mal so zu schauen. Und die Dinge, die du dir rausgesucht hast im Internet, wenn die Adresse dabei steht, fahrt sie mal ab, guckt es euch an. Weil dieses gute Gefühl, das ihr habt, hat auch der Markt, der eure Wohnung mietet. Ja? Und je besser die Lage, je besser auch das Klientel deiner Wohnung.
Und umso schlechter die Rendite.
Genau.
Und der Kunst ist, vorher sein Rendite-Risikoprofil zu definieren und sich dafür den richtigen Standort und die richtige Immobilie rauszusuchen. Noch ein Beispiel dazu. In Magdeburg, Chemnitz und so weiter Zwei-Zimmer-Wohnung, ganz furchtbar. Völliges Überangebot an Zwei-Zimmer-Wohnungen. Vier-Zimmer-Wohnungen zur Miete, Mangel. Deswegen auch sowas vorher analysieren. Wie ist das Verhältnis von Kauf zu Mietangeboten zu Nachfrage? Das ist Arbeit. Aber wenn man sich diese Arbeit nicht macht, investiert man mal schnell oder wirft man mal schnell sein Geld in den Brunnen.
Ja, oder investiert in die falsche Wohnungsgröße. Wir kennen alle die Geschichte Corona, Homeoffice etc. Die neue die begehrte Wohnung ist heute nicht mehr die Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern die kleine Dreizimmerwohnung, weil sie Homeoffice-Qualitäten hat.
Aber auch nicht pauschal an jedem Standort.
Korrekt. So, was kann man noch sagen? Wie kann man es noch besser machen? Also selbst suchen haben wir gesagt und kalkuliert sie einfach mal durch und gestaltet die Finanzierung gerne mal mit. Nehmt euch euren Finanzierungsberater mit dazu. Lasst auch jemand anderen dazuschauen, ja, draufschauen. Verlasst euch nicht nur auf eine Aussage. Ja? Nur weil es jetzt gerade bequem ist, man sitzt jetzt eh schon beieinander, da mache ich das auch noch, wo muss ich unterschreiben? Nein, bitte bleibt bei so viel Geld, auch wenn es manchmal wirklich praktisch und einfach klingt, bleibt da bitte neutral, bleibt konservativ, weil auch wenn ihr emotionale Typen seid, ich tue mich da auch schwer, aber lasst euch Zeit und rechnet selber nochmal durch und nehmt euch jemanden zur Seite, der das nochmal parallel durchrechnet mit euch.
Schaut auch das Thema Handwerker, nehmt das selbst in die Hand. Ihr könnt in Foren fragen, ihr könnt nach Empfehlungen von Menschen vor Ort fragen, ihr könnt nach Google-Bewertungen suchen. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr vor Ort seid und ihr seht ein aufgeräumtes und nicht verbeultes, rostiges Handwerker-Auto, einfach mal abfotografieren. Da steht ja in der Regel drauf, wer das ist. Und so weiter. Also das Thema Sanierung selber machen. Also selber machen im Sinne von selber die Teams und die Firmen raussuchen, mit denen ihr das macht. Oder wie gesagt, auf Empfehlungen hoffen, aber nicht einfach pauschal von irgendjemandem, der ein Gesamtpaket anbietet, auch den Sanierer mitbuchen. Ja, ein letzter Punkt, das Thema Verwaltung. Das Thema Mietsonderverwaltung. Also auch das vielleicht mal kurz erklärt. Grundsätzlich, wenn ihr eine Wohnung in einem größeren Haus, in einer Eigentümergemeinschaft kauft, gibt es auf jeden Fall immer mal diese WEG-Verwaltung. Das sind die, die Abrechnungen machen, die Eigentümerversammlungen organisieren und durchführen und so weiter. Die kümmern sich aber halt nur um das Gesamthaus. Die kümmern sich drum, wenn der Aufzug mal nicht geht, wenn irgendwas passiert ist. Die kümmern sich aber nicht um das, was in eurer Wohnung passiert. Das heißt, wenn ihr dort nicht vor Ort seid und ihr habt einen Mieterwechsel, dann müsst ihr entweder mal hinfahren, deswegen wieder Radius bewusst auswählen. Ihr müsst dann mit dem Mieter die Übergabe machen, ihr müsst euch den Mieter selber raussuchen, ihr müsst die Schönheitsreparaturen selber organisieren in der Wohnung, ihr müsst die jährliche Abrechnung selber machen. Das ist, wenn man nicht 20, 30 Wohnungen hat, alles überschaubar und gut machbar. Und dann hat man auch ein besseres Gefühl dafür und bezahlt nicht jemanden dafür. Ist es jetzt ein Standort, wo man wirklich weit weg ist und man will da nichts mit zu tun haben, dann kann man sich sogenannte Mietsonderverwaltungen mit dazu buchen. Das geht entweder auch über die Hausverwaltung, die das Objekt sowieso kennt, oder man nimmt sich jemand Externes und der ist dann so ein bisschen euer Sekretariat für eure Wohnung oder für eure Wohnungen und nimmt alle Abrechnungen entgegen, macht dann die Abrechnung mit dem Mieter und alles, was ich gerade gesagt habe. Das kostet ein paar Euro pro Monat. Ich würde mal sagen, im Schnitt, je nach Wohnungsgröße und Standort, zwischen 30 und 70 Euro. Manche machen es auch in Prozent von der Kaltmiete. Nimmt euch Arbeit ab, spart euch Zeit, aber kostet halt auch wieder Geld und Rendite. Das ist dann immer die Frage, wie bewertet man das für sich selbst, ob man diesen Service möchte oder braucht.
Ja, aufs Jahr hochgerechnet, Sebastian, da kommt schon was zusammen. Ja? Das sind dann schon nochmal 500 bis 900 Euro, die mal weggehen von deiner Rendite. Und eine Jahresabrechnung musst du einmal im Jahr machen. Und Mieter suchen, auch nur dann, wenn es dich erwischt und eine Kündigung reinkommt. Also ja, da muss man dann schon mal überlegen, mit Benzinkosten und Übernachtung in Magdeburg oder wherever, ob sich das nicht rentiert. Und ich glaube, wenn du ein Jahr eine Mietverwaltung, Sonderverwaltung engagierst, davon kannst du mal locker in den Zug steigen, dir ein Ticket kaufen und ein Hotel buchen und die Anzeige noch bezahlen bei den Portalen, damit du einen Mieter hast. Also Ich glaube schon.
Ja, ist auch da wieder einschränkend gesagt, das kommt auf den Standort und die Wohnung an. Wenn du jetzt
wenn sie's eine
Zwei-Zimmer-Wohnung hast sich die Vermietung über 2 Monate hinzieht, dann wirst du nicht für jede Besichtigung hinfahren.
Dann da musst du dir
Sinn. Aber dafür brauchst du ja auch keine Mietsonderverwaltung, sondern Makler.
Ja.
Den bezahlst du dann halt nur nach Aufwand einmalig.
Ja, genau.
Und bei den niedrigen Mieten, die man dann oft hat, kosten auch die 2 Monatsmieten vom Makler nicht so viel. Aber da auch wieder gut raussuchen, ist das der Richtige. Aber das ist jetzt natürlich, jetzt sind wir schon sehr in der allgemeinen Beratung.
Ja. Also ich hoffe, es war ein bisschen aufklärend, was Sebastian und ich heute zu erzählen hatten zu dem Thema. Wie gesagt, die Branche gibt es, die Branche ist interessant, man kann richtig gute Sachen kaufen, man kann das Rundum-Sorglos-Paket haben, man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt. Man sollte es, wie wir es gesagt haben, nochmal grundsätzlich hinterfragen, parallel mitrechnen, jemand dazu nehmen, der sich auskennt. Es ist keine Schande, sich damit nicht auszukennen, aber eine Schande wäre es, wenn du keinen fragst, der dich begleiten kann. Ja? Sei es ein Top-Makler oder jemand, der vielleicht in dem Business auch noch zu Hause ist. Und holt euch eine zweite Meinung ein, die ist einfach wichtig. Und natürlich gibt es tolle Hebel, auch steuerlich, die man nutzen kann. Das Steuerthema musst du dir eh immer holen. Ne? Du hast eine Hohlschuld, das wird dir keiner auf den Tisch legen freiwillig. Wenn du gut verdienst, dann ist das ganze Thema Immobilieninvestition sehr, sehr interessant als ein Standbein, ein großes. Und man kann da viel, viel richtig machen. Und ich hoffe, wir konnten heute noch ein bisschen Feedback geben zu dieser Art von Vertriebsimmobilie. Falls ihr jetzt darauf kommt zu sagen, hey, ich frage mal Sebastian und Marc, ob sie jemanden empfehlen können, ein Unternehmen, das sowas tut, meldet euch gerne bei uns. Wir kennen die einen oder anderen Guten. Es ist nicht unser Hauptbusiness, aber wir können Empfehlungen geben und dann seid ihr da gut aufgehoben. Und das eine oder andere machen wir selbst, aber es gibt Themen, die wir nicht anfassen, weil es andere einfach besser können. Ja,
und weil die anderen andere Strukturen dafür haben.
Auf jeden Fall.
Es ist nicht unser Kernbusiness, aber natürlich verstehen wir das Business. Das heißt, wenn ihr sowas angeboten bekommt oder ihr euch konkret mit dem Konzept beschäftigt, schickt uns gerne mal eure Immobilienangebote, ganz konkret, für was ihr euch interessiert. Und also einen ersten Blick werfen wir gerne mal kostenfrei drauf. Wenn es dann mehr Aufwand wird und eine intensivere Beratung, dann gibt es auch eine faire Abrechnung nach Aufwand. Also wir sind gerne für euch die neutrale Stelle, wenn das ein Thema ist.
Auf jeden Fall. Dann sagen wir heute mal wieder danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Lehmann-Hüber-Talk. Und falls ihr auch in München oder im Umland eine Kapitalanlage sucht, Sebastian, bei uns kommt gerade einiges rein, also es lohnt sich auch mal auf unsere Immobilienangebote zu schauen. Vielleicht ist auch hier das ein oder andere dabei, wo er sagt, Mensch, das könnte passen als Kapitalanlage. Also, es hat uns gefreut, es war uns eine Ehre. Bis bald, zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus, ciao.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.